Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Mein Name ist Eva Geulen. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, die Direktorin des ZFL und habe jetzt das große Vergnügen, mich in dieser Podcast-Folge mit Claude Haas, seit vielen Jahren Mitarbeiter am ZFL, über sein im Sommer bei Wallstein erschienenes Buch zu unterhalten. Das Buch trägt den Titel »Der König, sein Held und ihr Drama – Politik und Poetik der klassischen Tragödie«. Herzlich willkommen, Herr Haas.
Vielen Dank.
Die klassische Tragödie, die französische und dann auch die der sogenannten Weimarer Klassik, das ist ja nun doch auf den ersten Blick und vielleicht auch auf den zweiten sehr spröde Materie. Höhenkamm, gar kein Zweifel, Racine, Corneille, Schiller, Goethe, große Namen, aber doch auch schwer zugänglich, bisschen abgehoben, was das Personal und auch die Konfliktlinien angeht. Könige und Helden haben wir ja nun schon länger nicht mehr. Jedenfalls ist mein Eindruck, dass das eine dramatische Form zu sein scheint, die schon etwas länger aus der Zeit gefallen ist. Wenn sie denn je an der Zeit war, denn über dieser Form schwebt immer noch und immer wieder die aristotelische Regelpoetik, von der sich andere Gattungen, sagen wir im 18. Jahrhundert in Deutschland, wie der Roman, von solchen Regelpoetiken sich emanzipiert haben. Wie sind Sie denn nun zu diesem gewiss altehrwürdigen, kanonischen, aber irgendwie auch anachronistischen und irgendwie auch randständigen Gegenstand gekommen? Und wo lag die Faszination?
Ja, vielen Dank. Sie haben da jetzt natürlich in kurzer Zeit so ziemlich alle Vorurteile aufgelistet, die über diese Form zirkulieren. Ich fange vielleicht mit dem spröden Charakter an, weil das natürlich in der deutschen Rede über die Tragödie-Klassik ein fester Topos ist, der eigentlich immer in unterschiedlichen Konstellationen nachgebetet wird. Das sei eine künstliche Form, von welchem Klingklang ist gelegentlich die Rede, wenn der Alexandriner mit seinen starken Zäsuren und seinem strengen Reim zur Diskussion steht. Überwiegt dann auch oder kommt sehr schnell der Vorwurf der Langeweile, ja, der mit der Künstlichkeit gepaart wird. Das ist in der Tat eine ganz interessante Rede. Ich habe die Tragödie-Klassik als sehr junger Mann kennengelernt. Das war einfach im französischen und im frankophonen Schulsystem, in dem ich aufgewachsen bin, natürlich ein fester Bestandteil des Bildungskanons. Und so kontraintuitiv das jetzt vielleicht klingt, mir war schon mit 17 Jahren klar, dass das keineswegs so langweilig und so spröde war, wie es sich selbst im Unterricht darstellte. Also es ist meinen Lehrern nicht gelungen, mir eine gewisse Faszination für diese Form auszutreiben, obwohl sie sich eigentlich sehr viel Mühe dafür gemacht haben. Mich hat interessiert, zunächst einmal so etwas wie die komplette Unwahrscheinlichkeit dieser Form. Also ganz basal die Frage, warum befolgt man überhaupt so strenge Muster? Das ist von der Moderne aus gesehen ja etwas, was tatsächlich, wie Sie sagen, aus der Zeit gefallen scheint. Und begeistert hat mich dann relativ schnell im Werk zunächst einmal Racines so etwas wie das enorme Chaos, die komplette Anarchie, man könnte auch ahistorisch sagen, der Nihilismus, der hinter dieser Form steht. Ja, also es wird eine enorme Strenge befolgt, es werden absolute Prachtfassaden aufgestellt und dahinter lauert das Amorphe, das Anarchische und so weiter. Und dieser radikale Antagonismus, das hat mich sehr interessiert und im Lauf meines Studiums, da lernte ich erst das deutsche klassische Drama kennen, denn mein Kontakt mit Goethe und Schiller beschränkte sich natürlich zu der Zeit auf Texte wie Faust. Also die deutsche Tragödie, die deutsche Klassik hatte bei weitem nicht den Status damals in dem Bildungssystem, in dem ich, wie gesagt, aufgewachsen bin, wie die französische Tragödie. Und auf jeden Fall hat mich dann interessiert, wie und unter welchen Umständen diese Form wohl noch einmal zurückkehrt, nachdem sie ja mehr als 100 Jahre mehr oder weniger verblasst war. Also man kann zwar beobachten, dass sie natürlich in der Tragödie der deutschen Frühaufklärung auch eine Rolle spielt, aber das habe ich alles sehr viel später erst gelernt, also Gottsched und so weiter. Und ja, das Anachronistische, was Sie angesprochen haben, mir fiel dann relativ schnell auf, dass das eigentlich Bestandteil der Reflexion der Wiederentdeckung dieser Form ist. Das ist Goethe und Schiller völlig klar, dass sie etwas Anachronistisches machen. Und ich glaube, dieser anachronistische Zug wird dann eben politisch sehr interessant. Die stellen nämlich fest, dass sie sich mehr oder weniger vor dem Hintergrund der Französischen Revolution, also einer großen Umbruchzeit, die auch als solche wahrgenommen wird von beiden, weniger als Aufbruchzeit, sondern wirklich als Umbruchzeit, dass dieses Regelwerk der französischen Tragödie etwas ist, woran sie sich politisch bis zu einem bestimmten Grad festhalten wollen. Ja, und diese Doppelung, das hat mich sehr interessiert. Also einerseits das Spröde, was überhaupt nicht spröde ist, und dann tatsächlich das Bewusstsein, dass etwas wiederentdeckt wird, was eigentlich gar nicht mehr an der Zeit ist.
Ja, allerdings muss ich sagen, ich bin nicht im französischen System aufgewachsen, aber mich hat man auch mit der Maria Stuart traktiert. Und das hat mir leider, hat keine tiefere Prägung hinterlassen. Ich bin dann erst auf Umwegen wieder zu diesen Texten gekommen. Jetzt fange ich vielleicht nochmal, nehme ich einen Aspekt auf, den Sie jetzt genannt haben, dass nämlich in irgendeiner Weise sich die deutsche Rezeption interessiert für die politische Dimension dieser Regelpoetik. Und das könnte man vielleicht nochmal, vielleicht können Sie das noch etwas erläutern. Und es ist natürlich richtig, dass wenn man sich die Texte oberflächlich anguckt, also was so im 18. Jahrhundert zum Drama geschrieben worden ist, da scheint die Hauptbeschäftigung zu sein, auf den Franzosen chauvinistisch herumzuhacken, mit eben diesen Topperhölzern künstlich angemalt. Das ist sozusagen der Feind, und stattdessen schielt man lieber auf Shakespeare. Wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, ist es aber so, dass mindestens Goethe und Schiller sich dem Anschein dessen, was der Diskurs zu sein scheint, eben doch dieser Regelpoetik zuwenden. Wenn Sie das nochmal erläutern und dann vielleicht den Zusammenhang, wo jetzt bei der Auseinandersetzung mit diesem Regelwerk, wenn man das mal so nennen darf, so wie Zahlenwerk, und ist ja auch ein bisschen ein Zahlenwerk, wo die politische Dimension steckt. Mhm.
Ja, also der Punkt mit Shakespeare ist natürlich in der Tat literarhistorisch ganz entscheidend, und Goethe ist natürlich an der großen Apologie von Shakespeare maßgeblich beteiligt. Also man kann das ja festmachen eigentlich an Goethe und Herder, die Shakespeare eben ganz klar gegen die französische Klassik ausspielen, was dann interessanterweise ein literarhistorischer und, würde ich meinen, sogar literaturwissenschaftlicher Topos geworden ist. Das hielten einfach alle für richtig, mehr oder weniger. Also Shakespeare ist Freiheit, ist Natur, ne? Nicht so Natur als Shakespeares Menschen, heißt es zum Schluss von Goethes erstem Shakespeare-Aufsatz. Und die französische Tragödie ist das Gegenteil. Das leuchtet auf der Ebene der Form ja bis zu einem bestimmten Grad durchaus ein. Also diese Formstränge der französischen Klassik hat Shakespeare in dem Sinne nicht. Ich glaube aber in der Tat, dass dann die Wiederentdeckung des klassischen Dramas nach dem Sturm und Drang eben an diesen politischen Konstellationen hängt. Die sind sehr kompliziert. Ich würde meinen, dass Corneille so etwas versucht wie die Gründung absolutistischer Politik mittels der klassischen dramatischen Form. Also man kann sehen, die drei Einheiten, also die Einheiten von Zeit, Ort und Handlung, die werden ganz klar in den Dienst von Staatsgründungen gestellt. Ja, man kann diese Staatsgründungen absolutistisch nennen. Sie sind es aber in einem anderen Sinn als wiederum vor allem in der deutschen Tradition der Absolutismus oft verstanden. Wurde vor allem dank von Autoren wie Carl Schmitt. Ja, also die sagen, der Souverän herrscht über einen Ausnahmezustand, er setzt Recht, obwohl er nicht Recht haben muss und so weiter. Genau diese Dimension des Absolutismus sehe ich eigentlich im klassischen Drama weniger. Es geht darum, den Souverän eigentlich als eine Figur zu inszenieren, die Gewohnheiten institutionalisiert. Ja, also die durchaus auf Konsens aus ist. Und ihm einen Helden zur Seite zu stellen, der im Lauf des Dramas auf die Macht, die ihm dank Krieg, Kampf und so weiter zusteht, verzichtet. Das finde ich sehr interessant. Also der Held wird eigentlich im Lauf des Dramas bei Corneille zum sowas wie dem obersten Beamten des Königs, könnte man sagen. Also er kommt aus erfolgreichen Schlachten und muss dann eben darauf verzichten, selbst die Herrschaft zu übernehmen, die dem Souverän zusteht. Und ich glaube, diese Konstellation war dann für Goethe und Schiller sehr interessant, weil sie ihnen es zum einen nochmal erlaubt hat, festzuhalten an einer radikalen Personalisierung von Politik, die eigentlich mit der Französischen Revolution schon etwas flöten geht, könnte man sagen. Also an Königen und Helden kann wieder festgehalten werden. Und was vor allem Goethe natürlich sehr interessiert hat, war, wie ich denke, dieser Zug, dass der Souverän eben gewissermaßen über Gewohnheit ins Amt kommt. Also bloß keine Radikalität, kein Umbruch, gerade kein Ausnahmezustand, sondern so etwas wie die Suggestion, ich verwalte eigentlich das, was eh schon Konsens ist. Völlig klar ist aber im Drama sowohl Goethes als auch Schillers, dass sie zugleich wissen, dass das so eben nicht mehr läuft. Also die sind zwar sehr revolutionsskeptisch auf politischer Ebene, es ist ihnen aber völlig klar, dass sie sich dieser Umbruchszeit nicht entziehen können. Und das führt dann, finde ich, in diesen Dramen zu einem sehr, sehr interessanten Punkt, dass sie sich zwar mit der ursprünglichen politischen Gründung auseinandersetzen, aber zugleich wissen, dass sie nicht restaurierbar ist. Und das macht diese Dramen so faszinierend, wie ich finde. Sie sind politisch eben extrem gespalten. Einerseits durchaus mit Gelüsten, die man reaktionär nennen könnte, von heute aus gesehen. Andererseits aber fest davon überzeugt, dass das nicht irgendwie wieder machbar ist, wie Corneille das versucht hatte. Und ich glaube, da ist eben ganz entscheidend dann das, was ich am Anfang kurz erwähnt hatte, die Anarchie von Racine. Ja, also, dass das klassische Drama eben auch schon das Moment hatte, so etwas wie die komplette Unbegründbarkeit der Politik auszustellen. Ja,
also streng ist die Form und gleichwohl lauert sowohl im französischen wie im deutschen Fall aus anderen Gründen etwas anderes dahinter, das sie dann auch in Frage stellt. Für den deutschen Fall, können Sie mir da ein Beispiel nennen aus den Dramen, mit denen Sie sich beschäftigt haben, in denen deutlich, in denen diese Ambivalenz deutlich wird?
Also die politische Ambivalenz,
ja.
Meinen Sie jetzt.
Also
deutlich ist die eigentlich.
Dass man eigentlich, Sie hatten ja gesagt, Personalisierung, ja, und es tauchen ja, wenn nicht Könige, dann immerhin Dichter auf, wie im
Beispiel.
Tasso, ja. Gleichzeitig aber die Einsicht, dass diese Form eben doch nicht aktualisierbar ist und dass Personalisierung doch eigentlich der falsche Weg ist. Können Sie das irgendwie konkret
machen?
Ja,
absolut. Also Tasso, auf den Sie anspielen von Goethe, wäre natürlich eine Variation dieses Problems, könnte man sagen, in dem der Held von vornherein eben ein Dichter ist, ja, der sich als Held missversteht. Das ist ein Drama, das auch diese heroische Position seiner Hauptfigur völlig auseinandernimmt. Ja? Also eigentlich eine strikt negative Figur, würde ich sagen. Das ist für diese Ambivalenz ganz wichtig. Tasso versteht überhaupt nicht, dass das, was er für heroisch an seiner eigenen Dichtung hält, in gar keinem Bezug zur Zeit mehr steht. Also der Hof hat ein Politikverständnis, das viel moderner ist als das dieses Helden, der eigentlich an dem dieses Drama, würde ich meinen, kaum ein gutes Haar lässt. Das hat man zu wenig gesehen. Aber wenn man so etwas wie die dramaturgischen Positionen von Held und König im klassischen Drama ernst nimmt, dann besteht daran kein Zweifel. Übrigens auch schon deshalb nicht, weil der eigentliche Gegenspieler von der heroischen Figur von Tasso gar kein König mehr ist, sondern ein Sekretär. Ja? Also noch niedriger geht's, noch demütiger demütigen, da geht's eigentlich gar nicht mehr. Ein weiteres Beispiel wäre natürlich Wilhelm Tell von Schiller, ein Stück, in dem man beobachten kann, dass eine ausgewiesen heroische Figur noch einmal ganz starke Auftritte hat, dass diese heroische Figur aber nicht den Hauch eines Beitrags zur Neugründung der Schweiz leistet, die im Lauf des Dramas gemacht wird. Ja? Also das sind im Prinzip, könnte man fast sagen, sehr, fast schon anti-heroische Dramen. Das wäre aber, darauf würde ich beharren, auch schon in ganz anderen Konstellationen der Coup Corneille gewesen. Denn der Held muss ja verzichten. Ja? Und anstelle dieser ursprünglichen Verzichtsleistung, die immerhin aber bei Corneille noch ein großer Willensakt steht, ist eigentlich in der deutschen Klassik dann so etwas getreten wie eine komplette Ohnmacht des Helden.
Das heißt, diese Helden sind selber aus der Zeit gefallen.
Komplett.
Und vielleicht kann ich da nochmal ansetzen. Also Hegel hat irgendwann mal über das Heroenrecht, dieses Gründungsrecht der Helden, die aus der Schlacht kommen und dann das Recht haben, etwas, ein neues politisches Gemeinwesen zu gründen, und hat gesagt, ja, in der Frühzeit, also in irgendwelchen archaischen Vorzeiten war das möglich, aber mit dem Staat ist das vorbei. Jetzt ist es so, dass also dieses Heroenrecht aber in ihrer Interpretation nicht nur erst in dem deutschen Fällen, sondern bereits in der französischen Klassik sozusagen verwirkt ist, weil der Held sich zurücknehmen muss. Dann ist aber, das ist, oder verzichten muss. Dann ist aber die Frage, was gibt es denn dann noch, was bleiben denn noch für Konflikte zwischen diesen beiden Figuren, dem König, dem Souverän und dem Held, übrig unter solchen Umständen eines eigentlich immer schon verwirkten Heroenrechts?
Ja. Also ich meine, das sehr Interessante an Hegel ist ja, dass er das natürlich in die Antike projiziert und von dieser Heroenzeit spricht und durchaus die Tragödie ja als Produkt dieser Zeit begreift. Sie ist eigentlich eine sehr späte antike Form, in der dann eben tatsächlich der Held, wie das in den Vorlesungen in unterschiedlichen Konstellationen genannt wird, ein Recht stiftet, das für ihn selber aber nicht mehr gilt. Mhm. Ja, also das wäre, glaube ich, das Einfachste, was man dazu sagen könnte. Ich habe den ganz starken Verdacht, dass dieses Problem erst einmal von Hegel zwar auf die Antike projiziert, aber durchaus aus der zeitgenössischen Dramenproduktion, die er natürlich sehr gut kannte, stammt. Ja? Mhm. Also er hat das durchaus, glaube ich, gewittert und macht daraus dann aber eben eine große geschichtsphilosophische Erzählung. Ja? Also das wäre zunächst einmal der Coup. Natürlich, bei Corneille könnte man sagen, endet jeder potenzielle Konflikt in so etwas wie einem heroisch-souveränen Bund. Also die setzen sich zum Schluss ins Einvernehmen, der Held verzichtet und der König verwaltet dann eben seinen Staat. Ja? Genau das ist tatsächlich bei Racine schon absolut nicht mehr der Fall, aber die starken Konfliktlinien, die verlaufen auf komplett anderen Ebenen. Die können sich im Helden und im König bei Racine eigentlich gar nicht mehr kondensieren. Also das sieht man ganz gut über die Rolle, die das Volk bei ihm spielt. Das Volk betritt natürlich nie die Bühne. Es treibt aber die politische Handlung absolut vor sich her. Ja? Und weder den Souveränen noch den Helden gelingt es, so etwas wie den Willen des Volks so weit zu kanalisieren, dass so etwas wie Stabilität entstehen kann. Das ist bei der monströsen Strenge oder angesichts der monströsen Strenge, der Formstrenge dieser Werke, was, wie ich finde, wirklich komplett Spektakuläres. Ja, also wir haben diese absolut rigide Form und tatsächlich eben ein Politikverständnis, das absolut keine Stabilität setzen kann. Ja? Insofern ist da nicht nur der Held, der seine eigene Leistung, wenn man so will, schon verwirkt hat, das ist insgesamt gar nicht möglich, so etwas herzustellen. Und ich würde sagen, dass Goethe und Schiller, aber auch Kleist, weiterhin eben an all diesen Möglichkeiten, die entstehen zwischen König, Held, Stabilität, Volk, weiter in irgendeiner Form vermitteln, ja, sie neu positionieren, neu aushandeln und wie auch immer.
Aber erreicht wird damit am Ende eigentlich nichts. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die politische Stabilität, die man sich bei einer so rigiden Form vielleicht erhoffen könnte, eigentlich in keinem der Dramen, mit denen Sie sich beschäftigt haben, gegeben.
Das ist das ganz Interessante. In der Tat findet das statt, bestenfalls auf der Ebene der Suggestion. Ja? Also Kleist geht im Homburg so weit, dass er eigentlich einen Staatsstreich, eine Verschwörung in den Dienst tatsächlich einer Stabilität noch einmal stellt, womit aber eigentlich das ganze Modell völlig auseinandergenommen ist. Ja, das würde ich tatsächlich sagen, diese Stabilität gibt's nie. Es gibt auch nicht mehr so etwas wie Legitimationsversuche der Politik. Das wäre noch ein ganz starker Coup von Corneille gewesen. Und ich sehe eigentlich nicht, dass der im deutschen Drama noch mal aktualisiert wird. Ja? Mhm. Also insofern stimmt es. Das ist eine zutiefst beunruhigende Form, wenn man so will. Ja? Auf allen Ebenen eigentlich.
Mhm. Mhm. Man kann jetzt auch nicht mehr sagen, dass sie aus der Zeit gefallen ist, sondern dass sie aus der Zeit in der Form selber gefallen sind, gehört eigentlich mit konstitutiv zur Form.
Ja.
Jetzt spielt die Zeit eine ganz besondere Rolle bei Ihren Untersuchungen. Können Sie da noch was zu sagen?
Ja, also die Zeit ist natürlich…
Es sind ja drei Einheiten, ja, der Handlung, des Ortes und der Zeit. Aber ich habe den Eindruck, dass die Zeit eine besondere Rolle spielt.
Die Zeit ist besonders wichtig. Also wenn man sich die Poetiken des 17. Jahrhunderts ansieht, wird über die Einheit der Zeit wesentlich mehr und wesentlich energischer gestritten als über die Einheiten von Ort und Handlung. Ja? Der Ort ist sowieso komplett sekundär. Den gibt es ja bei Aristoteles noch gar nicht. Der kommt über Renaissance Kommentare zu Aristoteles ins Spiel. Also die Hauptdiskussion dreht sich tatsächlich um die Zeit, und zwar wirklich um die Messbarkeit der Zeit. Also es geht um die Frage, letztlich darf ein Drama länger als 12 oder 24 Stunden dauern. Und da gibt es massive Rechenmodelle, also bei einer der zentralsten Figuren, dem sogenannten Abbé d'Aubignac, der rechnet das wirklich kurz und gegen mit der Zeit, die man braucht, Verse auszusprechen. Und er sagt, eigentlich ist die Dramenzeit am besten auf 3 Stunden begrenzbar. In 3 Stunden kann ich 1700 Verse aussprechen, und so lange soll so ein Drama dauern. Dann muss man sich die Frage stellen, was hängt davon ab? Und ich würde sagen, das ganze Gründungsproblem tatsächlich des Staates, der Politik, der Souveränität ist natürlich ein zeitliches. Also wenn prätendiert wird, dass ein König seine Macht auf die Institutionalisierung, auf die Verwaltung von Gewohnheiten setzt, dann hat er natürlich ein Problem, das darzustellen in einem Drama, vor allem in einem kurzen Drama. Und zunächst einmal, auch das, denke ich, ist etwas sehr Kontraintuitives. Wir hätten den Eindruck zu sagen, wenn ein Drama kurz ist, muss die Zeit ja extrem komprimiert werden. Dadurch entsteht Spannung und so weiter. Ja? Ich habe aber den Eindruck, bei Corneille steht genau das Gegenteil eigentlich zur Disposition, oder das Gegenteil soll bewirkt werden. Die prätendierte Zeitunabhängigkeit des Rechts, die darf nicht wahrgenommen werden. Das ist auch immer ganz wichtig. Also zum Beispiel sagt er selber, mit Rückblick auf sein erstes Drama, ich habe in meiner Anfangszeit noch den Fehler gemacht, die Dramenzeit zu markieren. Also um zu zeigen, dass das Drama tatsächlich eben nur 12 oder 24 Stunden dauert, habe ich gesagt, jetzt ist es, sagen wir, 15 Uhr und dann später war es 17 Uhr oder wie auch immer. Und das war natürlich ganz falsch, denn damit habe ich die Zuschauer eben aufmerksam gemacht auf dieses zeitliche Problem. Also müsste man wohl daraus, oder kann man zumindest daraus schließen, dass die Einheit der Zeit die Rolle hat, diese Zeitunabhängigkeit des Rechts umzusetzen. Mhm. Also die Zuschauer sollen gar nicht erst merken, dass das Hauptproblem einer Gründung eben ein zeitliches ist. Und ich würde sagen, dass dafür gibt es ein enormes Gespür dann tatsächlich in der klassischen Dramatik Goethes und Schillers. Und es ist ganz bemerkenswert zu sehen, dass die Einheit der Zeit aber eben nicht mehr eingehalten wird oder in komplett andere Funktionen übergeht. Mhm. Also das, man könnte das vielleicht einen Treppenwitz der Literaturgeschichte halt nennen. Also das einzige Drama, was wirklich die Einheit der Zeit realisiert, so wie die Franzosen sich das vorgestellt haben, ist Goethes Iphigenie auf Tauris. Da ist von Zeit aber gar keine Rede mehr, und die Zeit hat auch keine Funktion, weil gar kein Recht gegründet werden muss. Also in Tauris ist eigentlich alles von Anfang an so gemacht, wie das klassische Drama sich das vorgestellt hat. Das Problem ist aber, dass es auf dieser Ebene ein komplett singulärer Text ist. Und man könnte vielleicht sagen, obwohl Tasso auch noch streng genommen prärevolutionär ist, ist Iphigenie das einzige prärevolutionäre klassische deutsche Drama. Ja? Also dort konnte man sich offenbar noch in Sicherheiten wiegen, die später nicht mehr realisierbar sind.
Ja, und dort wird auch nichts mehr gegründet.
Absolut nicht.
Ich meine, es ist ja alles schon, es ist gar nicht nötig. Es ist alles schon, eigentlich ist von Anfang an klar, wo es hingeht. Ja?
Ja.
Das wirft jetzt nochmal Fragen nach dem Korpus auf. Sie haben das vergleichend angelegt oder auch chronologisch, zunächst diverse Kapitel zur Tragödie Klassik und dann das Drama der Weimarer Klassik, und die Wahl der Stücke leuchtet ein. Und weil sie so fixiert auch sind oder weil sie sich selbst sozusagen der Problematik der Regelpoetik als formstiftendes Moment unterziehen, ist die Auswahl vollkommen klar. Und man weiß sofort, dass Shakespeare, den hatten wir vorhin, da nichts zu suchen hat. Ja? Jetzt würde ich aber vielleicht doch nochmal, weil Sie den auch schon erwähnt hatten, fragen, was ist denn mit dem Faust? Der Faust, der Mephistopheles und Faust sind ja auch in gewisser Weise Helden, Könige tauchen auch auf. Und man könnte ja irgendwie sagen, dann nennt er das natürlich keine Tragödie. Auf der anderen Seite, es tauchen auch Alexandriner wieder mal auf. Könnte diese moderne Tragödie, jedenfalls mit Rücksicht auf die Regelpoetik, und auch wir wissen, dass die Tragödie der Moderne in diesem Stück, gehört das noch in den Horizont der klassischen Tragödie? Oder ist das so jenseits, dass es keine Berücksichtigung
hat? Nein, also so weit würde ich nicht gehen. Es ist nicht komplett jenseits, aber Sie haben das selber schon angedeutet über bestimmte Versmaße und solche Spielereien. Das ist bestenfalls noch eine Konkursmasse. Man könnte zwar sagen, die ist auch schon mit Blick auf die französische Tradition in der Weimarer Klassik gegeben, aber es wird zumindest noch einmal der Versuch unternommen, so etwas wie eine Einheit der klassischen Form zu stiften. Davon sehe ich in Faust wirklich keinen Versuch mehr. Ja? Also es gibt Momente, die man natürlich so sehen kann. Vor allem würde ich übrigens sagen, tatsächlich dann in Faust 2, die aber komplett weggespült werden über eine Moderne, die, glaube ich, in diesem Drama dann sich komplett irreversibel darstellt. Ja, also das wäre ein großer Unterschied, würde ich meinen, zu jetzt Texten wie Iphigenie oder Tasso oder auch der natürlichen Tochter.
Aber es könnte natürlich interessant sein, zu überlegen, wie unter den Bedingungen einer ganz anderen Form dann die verbliebenen Konflikte und Szenarien, sagen wir, ne, Landgründung und Landgewinnung, wie sich das dann da darstellt und ob das noch anschlussfähig ist oder ob das dann sozusagen die Form und die Inhalte komplett auseinanderklaffen.
Ja, ich weiß nicht, ob die da so auseinanderklaffen. Also den Antagonismus würde ich ja eher in der klassischen Tradition sehen. Und ich meine, wenn man sich die Gründungsprobleme in Faust 2 ansieht, das wurde ja oft gesagt, also eine Riesenrolle spielt dann sowas wie die Erfindung des Papiergeldes. Und zwar durchaus mit einer Reflexion aller medialen und dann auch dramatischen Bedingungen, die das impliziert. Das wäre natürlich so in der klassischen Tradition nicht denkbar. Also der König ist nicht mit Finanzen beschäftigt. Das Geld spielt in keinem klassischen Drama. Eine Rolle kann es auch gar nicht spielen, weil das natürlich eben tatsächlich eine buchstäblich eine andere Gründungsökonomie ist als die des absolutistischen.
Wobei wir natürlich dann im Tasso was Ähnliches schon haben, wenn der König eigentlich nicht mehr viel zu kamellen hat und der Sekretär sozusagen in seine Rolle.
Das stimmt, aber der Sekretär kommt ja interessanterweise aus dem Vatikan. Ja? Also der kommt aus dem Vatikan, reist er an. Und er hat mit dem Papst verhandelt, dass die Staatsgrenzen noch einmal erweitert werden konnten. Und dann heißt es ohne Schwertschlag. Dafür wird er dann begrenzt. Ja? Mhm. Also von irgendwelchen ökonomischen Fragen ist an keiner Stelle dort die Rede. Ja? Also der Staatssekretär verwaltet keine Finanzen.
Okay. Nochmal vielleicht eine Frage. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in einem doppelten Sinne die Könige weg sind, die Helden weg sind und die Tragödie als Form eigentlich auch weg ist. Und zwar doppelt, weil sie sozusagen schon in der Aktualisierung im Französischen auf eine und im deutschen Fall auf eine andere Weise in der Aktualisierung sozusagen ihr die Anachronizität schon einbeschrieben war. Unter der Voraussetzung kann man ja fragen, ob aus diesen Forschungen, die Sie unternommen haben und den Analysen, die Sie geleistet haben, noch etwas folgt für unsere Gegenwart, in der uns ja nun auch die Frage und nach ästhetischen Formen und politischen Anliegen beschäftigt, vor allem auch am ZFL und auch im Stilprojekt, in dem wir gemeinsam arbeiten. Folgt daraus etwas? Können wir davon etwas mit in die Gegenwart der Diskussion um das Verhältnis von Politik und ästhetischer Form und oder Gattung nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich nicht im Sinne von Identifikationen. Ja? Also wie wir es derzeit vielleicht etwas zu viel beobachten in der internationalen frühen Neuzeitforschung, also dass die einen riesen Schub gemacht hat in den letzten 10 Jahren, liegt natürlich daran, dass ausgehend von der Unsicherheit dieser Zeit ein Reiz für unsere heutige Zeit ausgeht. Das würde ich auch gar nicht bestreiten. Aber ich denke, man sollte dann schon historisch so exakt wie möglich auch die Unterschiede sehen, ja, und nicht einfach uns in so etwas wie einer immer gleichen Zeit wähnen. Ja, das würde, glaube ich, am Verständnis auch der Gegenwart komplett vorbeigehen. Also das klassische Drama wird es nie wieder geben. Das halte ich für ausgemacht, ja. Und wir leben auch nicht in einer Konstellation, die einfach diese Konstellation nochmal wäre. Auch nicht in der deprimierenden Rückkehr des Souveräns und des Heros in der politischen Ökonomie.
Wir haben ja nun autoritäre Figuren am Staat, die so auf eine Weise sich zumindest gebaren wie Souveräne und Könige.
Ja, das stimmt. Aber eben tatsächlich würde ich sagen, besteht das Erkenntnispotenzial, jetzt hochtrabend formuliert, der Tradition, die ich aufgearbeitet habe, darin dann erst einmal die Unterschiede zu sehen. Ein Punkt ist schon, dass König und Held eben in dieser Tradition antagonistische Figuren sind. Das muss man, glaube ich, genau sehen, um das zu verstehen. Es ist nicht ganz leicht, es immer auseinanderzuhalten, weil natürlich der Heroismus fester Bestandteil der Ikonografie des Souveräns ist. Aber ich merke das sehr oft.
Der war auch mal ein Held.
Der war mal ein Held. Das ist eigentlich zunächst einmal die Erzählung, ja. Und auch im Absolutismus haben wir ganz viele, also eine richtige Bilderexplosion, die einfach Ludwig XIV. Als Heros inszeniert und so weiter. Trotzdem, im Drama sind es antagonistische Figuren. Und daraus kann man auch bis heute schon noch lernen, sich zu überlegen, wie hält man sie auseinander. Und ich würde sagen, tatsächlich kehrt eher derzeit so etwas wie der Heros zurück als der Souverän. Ja, also der natürlich auch Bestandteil vieler, sagen wir mal, demokratischer Ikonografien gewesen ist, was auch legitim ist, da die Demokratie ja nicht darstellbar ist, muss sie irgendwelche Figuren belehnen, die nichts mit ihr zu tun haben. Und das muss auch gar nichts groß über die real gemachte Politik dieser Figuren aussagen. Auch das würde ich immer so sagen. Aber im Augenblick scheint mir irgendwie eine Lektion dieser Tradition vielleicht die zu sein, dass man sieht, dass die Souveränität offenbar selbst in ihrer für uns problematischen Form der Monarchie ein kleineres Problem ist als ein heroischer Aktionismus. Ja. Das dann, und das war ja Ihre Frage, wie die Form, also wie im weitesten Sinne die literarische oder die ästhetische Form mit diesem Problem umgeht, das wird sich natürlich erst zeigen. Also ich glaube, das ist zu früh, da jetzt Prognosen abzugeben. Mich wundert ein bisschen, dass die Literatur eigentlich, soweit ich sie überblicke, also die Gegenwartsliteratur, diesen Problemen bisher relativ indifferent gegenübersteht. Also, dass sie sich eher in, was alle, wogegen ich gar nichts habe, ne? Aber dass sie eher wenn sie politisch interessiert ist, sich in so etwas wie gesellschaftspolitischen oder moralischen Fragen eher ergeht als jetzt in ikonografischen oder direkt politischen. Ja?
Daran anschließend vielleicht noch eine letzte Frage. Ich weiß, dass Sie sich aktuell sehr für Gegenwartsliteratur interessieren. Sie haben das gerade angesprochen. Und dabei spielt der historische Roman, der Geschichtsroman, ja, wenn ich das sehe, eine wichtige Rolle. Das ist so eine Art nächstes Projekt. Schließt das an Fragen an? Schließt das an das Buch über die Tragödie an? Oder ist das jetzt ein kompletter Perspektivwechsel und ein Gattungswechsel und ein Zeitwechsel und das eine hat nichts mit dem anderen mehr zu tun?
Also es schließt in gewisser Weise tatsächlich an, weil natürlich ein Punkt dieses Buches so etwas war wie, oder ein Interesse bestand auch darin, sich anzusehen, wann kommt so etwas wie das moderne Geschichtsbewusstsein überhaupt auf? Davon kann für das 17. Jahrhundert in meinen Augen gar keine Rede sein, obwohl es solche Stimmen mittlerweile gibt, ja. Also von einem einheitlichen Verständnis von Geschichte, dem von Koselleck sogenannten Kollektivsingular, hat zumindest die Tragédie Classique, hat dafür noch kein Gespür. Ja? Also das wird später entdeckt und das hat natürlich bestimmte Implikationen für das, was ich schon erwähnt habe, dass eben etwas anachronistisch ist und auch nicht restauriert werden kann. Was ich am historischen Roman der Gegenwart interessant finde, ist das, was dort im 18. Jahrhundert irgendwie entsteht oder was sich zumindest durchsetzt, behutsamer formuliert, etwas ist, was derzeit, glaube ich, wieder zerbröselt. Also wenn man es ganz stark schematisiert und die alte Koselleck'sche Formulierung übernimmt, dass aus Geschichten die Geschichte wird, dann sind wir wohl derzeit in einer Logik, wo die Geschichte sich wieder in Geschichten pulverisiert. Also so würde ich mir auch den Erfolg des historischen Romans erklären. Also man sieht das daran, dass es eben anders als es lange der Fall war, nicht mehr so sehr darum geht, historische Stoffe zu wählen, auf die die Gegenwart direkt bezogen wird. Das war ja ein großer Punkt eigentlich immer des historischen Romans. Und das beobachte ich im derzeitigen historischen Roman eigentlich kaum noch. Also dort geht es sehr viel eher um so etwas wie die Aufbereitung von als partikular ausgewiesenen Geschichten.
Also das wäre das hängt jetzt mit dem zusammen, vielleicht auch ein ganz schöner Schluss, was Sie vorhin gesagt haben. Also einerseits die Diagnose, dass der Kollektivsingular partikularisiert wird, also die Rückkehr der partikularen Geschichten ohne Ambition und auf der anderen Seite die Rückkehr nicht des Souveräns, sondern der Helden in bisher nicht bekannter Fassung.
Ja, wobei ich die Helden leider eher in der Politik als in der Literatur.
Nein, in der Politik, sehe. Das meine ich. Es ging jetzt sozusagen in der Literatur, der Zerfall in diese Partikulargeschichten und sozusagen die Rückkehr heroischer Gesten und Bilder auf der Seite der Politik. Na, damit können wir jetzt doch schließen.
Ja, aber ich würde trotzdem noch anmerken, dass das ein deprimierender Befund ist. Es wäre besser umgekehrt, die Helden in der Literatur zu belassen und nicht in der Politik.
Das ist wohl wahr. Vielen Dank, Herr Haas.
Danke.